All Hands on Deck, der Panthenius-Podcast mit Dirk Ammann von der Boot 2026.
Mensch Florian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Freue mich, dich hier zu haben. Florian Kirchner von Kirchner und Maris. Kai ist nicht da, Kai kenne ich vom Segeln. Florian Kirchner, dich kenne ich auch ewig. Wir sehen uns viel zu selten. Das liegt daran, dass wir arbeiten. Genau. Florian, wer bist du, was machst du? Ihr seid, Yachtbroker, darf man das sagen?
Broker ist so der englische Begriff dafür. Ne? Grundsätzlich, ich bin Florian Kirchner, habe, wie du schon gesagt hast, die Firma Kirchner und Maris International Yacht Brokerage, zusammen mit meinem Kollegen Kai Maris. Mhm. Wir haben die Firma jetzt seit, ich glaube, wir sind im 16. Jahr und sind Yachtmakler, Bootsmakler und handeln mit Gebrauchtbooten wie im Immobilienbereich. Mhm. Für Laien verständlich zu erklären, machen wir das europaweit, weltweit mit gebrauchten Motor- und Segeljachten.
Genau. Wir sagen ja, komm auf den Kaffee vorbei. Kaffee, Wasser, was darf ich dir anbieten? Ich habe sogar Croissants aus dem Hotel mitgebracht. Ich hätte Orangensaft für dich. Kaffee, Wasser, was möchtest du?
Am liebsten hätte ich gerne ein Wasser und einen Kaffee. Das wäre ganz toll.
Wasser und einen Kaffee, den kriegst du auf jeden Fall. Florian, dann erzähl doch mal, erster Tag der Messe. Wir sind schon freudig, erregt, weil so viel los ist. Wo kommst du gerade her? Was ist 25 passiert? Wo kommst du jetzt direkt von der Messe hier?
Ich hol dir dein Wasser. Ja, ich komme jetzt gerade von unserem Stand in Halle 6 in der Superjachthalle, weil wir nebenbei, also neben dem Maklergeschäft, auch noch Agent sind für die Motorjachten von Flemming. Und wie gesagt, wir haben das große Glück dieses Jahr, dass wir eine Flemming 65 in Halle 6 ausstellen können. Und da komme ich gerade her und es ist viel los. Die Wochenenden sind natürlich immer, wisst ihr auch, immer gut besucht. Und habe ich mich da gerade losgeeist und freue mich, jetzt hier sein zu dürfen.
Ja, ihr vertretet nicht als Händler, du hast, ich habe das schon mal gehört, als Agent unter anderem auch Flemming.
Genau.
Flemming ist große Motorjacht, mehr oder weniger Semi-Custom-Bau.
Das sind so Trawler-Typen, amerikanische Trawler-Style-Typen. Die sind Halbgleiterrümpfe, werden in Taiwan sehr hochwertig produziert, muss man sagen. Diese Qualität, die könnten wir hier gar nicht herstellen in Europa. Sage ich ganz ehrlich, was die da machen, ist outstanding. Aber es ist auch eine Kleinserie. Also die bauen auch nur so 15 Schiffe im Jahr. Kleinste ist 55 Fuß, geht dann hoch bis 85 Fuß. Und wie gesagt, da verkaufen wir so alle 2 Jahre eine Flemming für den deutschen Markt. Aber zu 90% sind wir eigentlich Yachtmakler und das ist so unser Hauptaugenmerk auch. Ne?
Ganz kurz noch bei Flemming geblieben, bei dem Yachtmakler habe ich noch tausend andere Fragen. Bauen in Serie, da ist nicht viel Serie. Also 2 Flemming sind vielleicht gleich, weil sie beide dieselbe Fußzahl haben.
Ja, aber ansonsten es sind schon grundsätzlich, haben die natürlich gewisse Vorstellungen. Aber was du schon gesagt hast, ist Semi-Custom. Das heißt, der Kunde kann noch viel mitbestimmen. Mhm. Ne? Und die Sache ist, die Schiffe werden, wir sagen dazu immer so, das Schiff wird im Schiff gebaut. Mhm. Ne? Also das ist jetzt keine Großserie, wo die Werften dann den Rumpf fertigstellen und dann kriegen sie extern die Module geliefert für die Küche zum Beispiel oder fürs Bett. Und das wird dann im Schiff irgendwie eingeklebt. Sondern die laufen da wirklich, ich sag mal salopp gesagt, morgens mit T-Coils auf der Schulter ins Schiff rein und kommen abends mit Sägespäne wieder raus. Das heißt, es wird im Schiff individuell gebaut. Das hat natürlich auch seinen Preis.
Ne? Das ist aber ein Prozess. Ne? Also du gehst ja komplett mit dem Kunden.
Richtig.
Dass du sagst, Stück für Stück, seine Vorstellung, wie weit musst du die dann auch nochmal gerade biegen, dass du sagst, ja, okay, über Tiger und Geschmack brauchen wir nicht streiten, aber so seemännische Dinge, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, wie weit ist da dein Job dann auch mal unangenehm zu sein? Ich bin ja sonst immer der den Zeigefinger erhebt.
Also grundsätzlich ist es so, dass diese Marke gibt es seit über 30 Jahren und ich sag mal als Beispiel, die Flemming 55 ist so die Art Cash Cow oder das, was sie am meisten bauen. Mhm. Und dieses Modell gibt es schon seit 20 Jahren. Mhm. Das heißt, wenn du eine 20 Jahre alte Flemming hast, eine 55er und stellst die neben eine, die wir gerade ausgeliefert haben, siehst du augenscheinlich von außen erstmal keinen Unterschied. Und die Schiffe werden halt seit 20 Jahren wirklich nur im Detail verändert. Technisch sind das alles state of the art, up to date, aber nur im Detail. Und das wissen die Kunden auch zu schätzen. Und im Grunde genommen empfehlen wir dann natürlich immer und sagen, wenn der Kunde bestimmte Wünsche hat, sagen wir, ja, pass auf, das können wir machen, aber du kriegst das Schiff dann in 5 Jahren nie wieder verkauft. So, und dann fällt meistens bei dem Kunden auch der Groschen. Also Aber grundsätzlich vom Interieur kann man da fast alles umgestalten, weil es halt keine Modulbauweise ist. Ne?
Aber das ist schon interessant zu hören und das entspricht eigentlich ja auch dem, was wir am Markt sehen, wie lange diese Boote halten, wie lange sie noch wertig sind, yeah, wie lange sie noch funktionieren, yeah, und trinkt gern, isst was, da ist Milch. Und das passt ja genau zu unserem Thema eben auch bei gebrauchten Booten. Nun ist das natürlich, es gibt diese uralte Geschichte vom Finnclipper, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, dass die Werft angeblich deswegen pleite gegangen ist, weil die Boote so lange gehalten
haben. Das ist nicht nur mit Finnclipper, da kenne ich diverse andere Beispiele auch. Mhm. Die haben einfach zu gut gebaut und hatten zu wenig Marge drin und sind auch zu individuell auf Kundenwünsche eingegangen. Mhm. Und die Schiffe gehen halt nicht kaputt.
Nee,
das Schiff. So, die modernen GFK-Boote, das ist so ein bisschen in Anführungsstrichen das Problem, dass die Dinger nicht kaputt gehen, wie ein Auto oder wie ein altes Fahrrad. Ne? Das ist immer...
Ist das nun nur so bei Fleming oder jetzt kommen wir zu euren normalen Kunden? Ja. Das heißt, die normaler Kunde ist ja üblicherweise, ich habe ein Boot, nun bin ich zu alt, will ein anderes Boot haben, was auch immer.
Ja.
Dann möchte ich es gern verkaufen, komme ich zu euch und sage hier, Kai, Florian, biete das mal an. Das ist euer normaler Job.
Das ist richtig, genau. Ja. Der Kunde hat ein Gebrauchtboot und auch kleinere Boote machen wir, ich sag mal, um die 10 Meter Geschichte. Aber darunter ist es so, dass der Kunde versucht, oft das Schiff selber zu verkaufen und will nicht über einen Makler gehen. Das ist auch legitim, das ist okay. Aber ab einer bestimmten Größe ist es einfach besser, einen professionellen Vermittler drin zu haben, der auch dann im Endeffekt auch die Emotionen rausfedert. Aber da kommen wir bestimmt in deinen Fragen gleich noch dazu.
Gibt es das eigentlich auch andersrum? Und das habe ich vielen Kunden ehrlich gesagt schon mal empfohlen. Also, dass es nicht so ist, dass der Verkäufer zu euch kommt und sagt, hier, verkauf mir mein Hobel, sondern dass ich als Kunde zu euch kommen kann und sage, ich bin Dirk, ich will um die Welt segeln oder was weiß ich, möchte meiner Frau imponieren oder was auch immer, möchte Motorsegelboot, habe mich verliebt in das eine Ding, kannst mir helfen?
Das machen wir natürlich auch grundsätzlich, wenn uns der Kunde mit einem Suchauftrag erteilt und sagt, pass auf, das sind meine Kriterien, das suche ich. Ich habe keine Lust, mich selber zu kümmern. Könnt ihr mir da was raussuchen? Aber grundsätzlich ist es so, wir machen das Geschäft schon ziemlich lange. Seit 30 Jahren arbeite ich als Yachtmakler. Und früher war es so, da hatten wir wirklich vor der Internetzeit, da hatten wir wirklich eine Warteliste an Kunden. Mhm. So, und wenn wir was zu verkaufen hatten, dann konnte ich gucken, was passt zu dem. Dann habe ich dem die Unterlagen per Post oder per Fax geschickt. Und dann ging das auch. Aber heute ist es so, mit dem Internet ist das alles so transparent, dass der Kunde oftmals gar nicht uns einen Suchauftrag erteilt, sondern wirklich zu uns kommt und sagt, das Schiff, was ihr da anbietet, das möchte ich mir gerne ansehen. Weil die Leute einfach im Internet einfach selber stöbern können. Du kannst in den Masken verschiedene Begriffe eingeben und dann spuckt dir die Plattform verschiedene Modelle aus, die für dich passen. Deswegen so diese klassischen Suchaufträge, das ist eigentlich fast gar nicht mehr existent.
Du hast eben drüber gesprochen, der Markt ist so. Wie ist denn der Markt? Ist das ein Käufermarkt? Gibt es viele Gebrauchtboote? Also wir haben ja nun die Boomjahre gehabt.
Das ist richtig, ja.
Das ist ein bisschen vorbei. Viele Leute haben sich Boote gekauft. Meine persönliche Einschätzung, und damit will ich dir nichts in den Mund legen, meine persönliche Einschätzung ist, viele Leute haben sich auch Boote gekauft, mit denen sie vielleicht jetzt gar nichts mehr anfangen können. Also ich befürchte ein klein bisschen, dass auch einen ganzen Haufen Boote jetzt wieder an den Markt kommen. Ist das etwas, was du teilst?
Grundsätzlich eigentlich eher nicht. Also wir haben eigentlich eher das Problem, gute, gepflegte Gebrauchtboote zu bekommen in unser Portfolio. Also die Nachfrage ist eigentlich fast größer. So, und du hast natürlich völlig recht, bei den Boomjahren Corona, da haben die Leute wirklich alles gekauft, was schwimmt, und haben auch brutale Preise bezahlt. Also wenn du dann in den Corona-Jahren dein Schiff verkauft hast, hast du alles richtig gemacht. Nur das fällt einem natürlich auch irgendwann wieder vor die Füße. Mhm. Das heißt, derjenige, der während Corona eine teure 42-Fuß-Yacht gekauft hat und das Schiff jetzt wieder verkaufen will, dem muss ich natürlich den Zahn ziehen und sagen, ja, die Preise sind jetzt aber wieder normal, das hat sich alles wieder stabilisiert. Das funktioniert nicht mehr.
Okay.
Aber trotzdem, was ich noch sagen wollte, der Markt ist eigentlich wirklich intakt. Und der Markt ist auch immer internationaler geworden. Das heißt, die Kunden sind wirklich bereit, auch sich gute, gepflegte Schiffe in anderen Ländern anzugucken und dann im Endeffekt zu vergleichen. Weil die Preise hier in Nordeuropa für Gebrauchtboote sind immer noch etwas höher als die Gebrauchtbootpreise zum Beispiel für ein vergleichbares Schiff im Mittelmeer. Mhm. Das hat natürlich bestimmte Gründe. Viele wissen das nicht und dann sage ich auch, pass auf, dann, wenn das Schiff im Mittelmeer, wo du mit dem Finger drauf zeigst, dann fahr dahin, guckst dir an und danach weißt du, warum das augenscheinlich günstiger ist. Also da gibt es riesige Unterschiede, aber grundsätzlich würde ich absolut sagen, dass der Gebrauchtbootmarkt für gut gepflegte Schiffe absolut intakt ist.
Nee, jetzt hast du mir natürlich was vor die Füße geworfen, ja. Gut gepflegte Schiffe, ist natürlich immer so für uns ein Thema und wie zu allem habe ich natürlich dazu eine Meinung. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde ja unsere Schiffe noch viel stabiler, als sie oftmals geflucht werden, denn wenn ich so rekapituliere, wenn ich einen Kunden habe, der ein Boot versichern möchte, wenn ich frage, so, was hast du an Service gemacht,
naja,
dann ist da schon eine ganze Menge Unkenntnis darüber. Oft kaufen die Leute die Boote auch, wissen das auch nicht vom Voreigner, oft ist es nicht dokumentiert. Teilst du das? Oder?
Ja, definitiv. Also da geht auch Anspruch und Wirklichkeit dann wirklich weit auseinander. Mhm. Das heißt, wenn der Verkäufer zu uns kommt oder ein Eigner zu uns kommt und sagt, Mensch, könnt ihr mir helfen, mein Schiff zu verkaufen? Dann frage ich natürlich immer, bevor ich es gesehen habe, ich gucke es mir natürlich dann an, aber die erste Frage ist immer, wie, in welchem Zustand würden Sie denn persönlich sagen, ist das Schiff? Und das ist natürlich oftmals so, dass es immer das bestgepflegte Schiff der ganzen Ostsee ist und immer, ich habe immer alles gemacht. Und
das kann ich dir erklären, warum das so ist. Weil Schiffe sind Familienmitglieder, die kriegen Namen.
Ist es wahr?
Und du würdest doch nie zu deiner Tochter, zu deinem Sohn sagen,
nein.
Der ist hässlich und sonst etwas oder dem habe ich nicht neue Unterhosen gekauft.
Nee, das sagst du einmal, genau. Das ist ein Problem. Nein, grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir natürlich dann mit dem Kunden reden und der Kunde erklärt uns dann, was er auch gemacht hat. Ein Scheckheft gibt es in dem Sinne natürlich nicht, aber wir versuchen natürlich immer alles auch so ein bisschen den Hintergrund zu durchleuchten. Ne? Wie viele Eigner sind sie? In welchen Fahrtgebieten ist das Schiff eingesetzt worden? Ist das Schiff im Wind an der Halle gewesen? Das sind alles Sachen, die im Endeffekt dann auch sich widerspiegeln im Verkaufspreis, den wir dann auch irgendwie vorschlagen. Ne?
Aber das ist natürlich auch das, wo man klein bisschen hofft, den Unterschied zwischen dem Makler und der Internetbörse zu haben, dass man sagt, okay, wenn ich da einen Broker habe, der wird das eine oder andere hinterfragt haben, der wird mir das eine oder andere ehrlich mitteilen oder sonst etwas.
Das ist so, ja.
In dem Zustandsbereich, also ist es dann so, dass ihr auch oft sagt, so, ey, mach mal ein Gutachten oder du musst unbedingt ein Gutachten machen oder reicht oftmals auch die fachliche Expertise? Ich meine, ihr kennt euch aus mit Booten.
Also grundsätzlich ist es so.
Mehr als mancher Gutachter.
Ja, wie gesagt, wir machen das schon ziemlich lange und grundsätzlich kann sich auch ein Gutachter, jeder kann sich Gutachter nennen. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, unser Anspruch ist, dass wir die Schiffe auch alle, die wir anbieten, auch alle selber gesehen haben natürlich. Die haben in Augenschein genommen, haben uns mit dem Eigner an Bord getroffen, haben Gespräche geführt, lassen uns Nachweise zeigen über die Historie, über Serviceleistungen. Und dann wissen wir natürlich auch als Makler, wo man mal hingucken muss, welche Klappe man aufmachen muss. Und im Endeffekt ist es dann so, dass wir auch mit dem Kunden dann in Ruhe zusammensitzen und sagen, Mensch, pass auf, wenn du hier nochmal jemanden in Anführungsstrichen durchschickst, der das nochmal ein bisschen frisch macht, vielleicht das Teakdeck nochmal leicht anschleifen lässt oder die Kuchenbude erneuern lässt, dann investierst du nochmal 2.000, 3.000 Euro. Aber im Endeffekt kannst du das Schiff dann vielleicht für 10.000, 15.000 Euro teurer anbieten und im Endeffekt auch verkaufen. Also da beraten wir die Kunden dann auch wirklich objektiv. Also da habe ich dann auch keine Scheu davor, dem Kunden zu sagen, das geht so nicht, das kriegen wir so nicht verkauft. Und das wissen die Kunden natürlich bei uns aber auch zu schätzen, diese ehrliche Meinung. Und im Endeffekt ist das auch das, weswegen wir oder weswegen Leute gerne über uns als Makler auch kaufen. Mhm. Weil sie da wissen, okay, wenn ich mich mit dem Makler an Bord treffe, dann berichtet der mir oder erzählt der mir objektiv etwas über dieses Schiff. Mhm. Ne? Weil wenn ein Käufer sich mit dem Verkäufer an Bord trifft und der Käufer sagt dem im Hurra-Stil, hier, das mache ich sowieso alles neu, dann läuft der Eigner rot an und dann qualmt es aus den Ohren und dann schmeißt er den Kunden vom Schiff.
Ich geb mein Familienmitglied doch nur in gute Hände.
Richtig,
das
genau.
Zu schätzen, und dann kommt weiß, auch immer, was ich nicht
gemacht habe. Und dann kommt auch immer der nächste schöne Spruch, den ich auch so gut finde. Herr Kirchner, suchen Sie mir bitte einen Kunden, der für das Schiff auch passt. den suche ich mir dann aus. Ich sage, gut, das überhöre ich dann natürlich. Aber im Endeffekt
dann musst du ein klein bisschen Personenberatung noch machen, wie sich der potenzielle Käufer denn nehmen soll.
Wir sind natürlich dann auch nicht nur Makler, sondern auch Psychologe, Rechtsbeistand, Berater und so weiter und so fort.
Ja.
Also wir nehmen die Leute dann auch auf den Arm und beraten natürlich objektiv. Aber wie gesagt, wir wissen schon, in welchem Zustand man das Schiff dann haben muss, damit es verkauft werden kann. Aber das machen wir ganz behutsam, sodass sich da auch keiner auf den Schlips getreten fühlt. Das lernt man dann über die Dauer, mit den Leuten so ein bisschen individuell umzugehen. Ne?
Mit den Leuten individuell umzugehen, mit dem ganzen Hintergrund und so weiter, eine Frage, die ich normalerweise immer bekomme. Deswegen haue ich sie mal an dich weiter. Du siehst jeden Tag Boote, Leute, die Boote kaufen, Erfahrungen, vielleicht Schwierigkeiten hinterher. Was würdest du dir für ein Boot kaufen? Jetzt, nicht morgen, nicht vor einem halben Jahr, sondern würdest du dir jetzt kaufen?
Ich mir selber, persönlich. Das ist wirklich, die Frage kann ich dir so gar nicht beantworten. Ich bin von Haus aus Segler, habe in Kai natürlich viel Regatten gesegelt, jahrelang. Auch andere Regatten und ich segel auch gerne Touren. Aber ich sag mal, ich bin auch von Haus aus, dann sage ich ganz ehrlich, so faul, dass ich mich auch gerne mal auf ein Motorboot setze und einfach nicht schief durch die Gegend fahre mit einem nassen Hintern und mit einer Kapuze auf dem Kopf, sondern wenn ich geradeaus fahren will, dann fahre ich geradeaus. Also ich mache beides eigentlich gerne, aber ich könnte dir jetzt wirklich, sage ich ganz ehrlich, nicht sagen, was ich mir kaufen wollen würde.
Bin ich dankbar
für... Habe ich das schön gesagt?
Dann geht es dir genau wie mir. Also das kannst du im Wochenfrist und so weiter ändern. Denn mach dein Hobby nicht zum Beruf, musst dir ein anderes Hobby suchen. Ich bin eigentlich auch Segler, aber seitdem ich bei Panthenos arbeite, fahre ich nur noch Schlauchboots. Also,
ja, siehst du, das ist, das ist mal so, mal so. Ne? Das ist immer, mal macht das eine Spaß, mal das andere.
Und ich finde es ganz interessant, was du sagst, denn wir haben natürlich auch, wir kommen ja insgesamt auch aus dem Segelbereich und man spricht ganz offen und ich glaube, das ist in der Szene gar nicht so, dass es großartige Affinitäten zwischen Segelboot und Motorbootfahrern gibt. Also die meisten Profis, mit denen ich zu tun habe, denen ist das eigentlich vollkommen Wurst, sondern am Ende des Tages zählt auf dem Wasser sein und nicht. Es gibt für alles den passenden Augenblick.
Das sehe ich ganz genauso. Also dieses Schwarz- und Weiß-Denken, ne, der Segler macht den Motorbootfahrer nicht und der Motorbootfahrer macht die Segler nicht, das ist auch nicht mehr so, wie es früher mal verbissen gewesen ist. Mhm. Also wir haben, muss ich dazu sagen, auch wirklich viele Kunden, die irgendwann auch sagen, so, ich möchte mein Segelboot verkaufen, Herr Kirchner, können Sie uns helfen? Und dann frage ich natürlich, Mensch, was ist der Verkaufsgrund? Ja, meine Frau möchte nicht mehr mit, kommt nur noch mit, wenn wir jetzt ein Motorboot kaufen. Weil das ist natürlich dann auch mit dem Alter entsprechend, ist ein Motorboot, muss man sagen, natürlich auch einfacher zu handeln so ein bisschen. Ne? Aber grundsätzlich ist es auch so ein bisschen der Trend.
Ja.
Kommen wir vielleicht noch zum demografischen Wandel oder die Überalterung der Branche oder der Leute.
Das war genau der nächste Punkt, den ich fragen wollte.
Das ist auch so, das ist im Moment, der Trend ist deutlich erkennbar seit ungefähr 10 Jahren, dass wirklich viele Segler oder Segelbooteigner auf ein Motorboot umsteigen wollen, weil einfach auch die Motorboote immer einfacher zu handeln sind geworden. Die Technik ist immer einfacher, nicht mehr so komplex. Es geht weniger kaputt und du kannst das Schiff wirklich auch mit einem Joystick oder entsprechend alleine auch anlegen. Du brauchst keine 3-4 Leute mehr dafür. Die einfache Motorboot-Handhabung macht schon auch vielen Seglern den Mut, auf ein Motorboot umzusteigen.
Und kommen denn keine jungen Leute nach, die euch dann die Segelboote von den alten Leuten
kaufen? Definitiv. Also auch so, ich sag mal, diese Problematik, die auch oft vor der Messe so ein bisschen besprochen wurde. In den letzten Jahren haben wir so und so viele 1000 Boote weniger im Umlauf. Damit kann ich auch relativ wenig anfangen eigentlich, weil dafür ist der Markt europaweit oder deutschlandweit auch zu komplex. Die Boote werden immer größer, das darf man auch nicht vergessen. Das hat auch was damit zu tun, dass sie auch einfacher zu handeln sind, sagte ich eingangs. Aber grundsätzlich ist es ja auch die Frage, ob man wirklich diesen Volumenmarkt braucht. Braucht man so wahnsinnig viele Boote? Die Häfen sind alle voll, keiner kriegt mehr Liegeplatz. Alle müssen schon mittags im Hafen sein, damit du bloß irgendwo in eine Box kommst. Das hat ja immer auch alles Vor- und Nachteile. Ne? So, wenn du ein paar weniger Boote in den Häfen hast, dann können die Hafenbetreiber auch, ich sag mal, die Tagesgäste öfter begrüßen, womit die auch Geld verdienen. Die Leute trauen sich wieder doch mehr mit dem Schiff zu fahren, weil sie auch nachmittags noch einen Liegeplatz kriegen. Und dann ist es auch so, was du, um deine Frage zu beantworten, es kommen viele junge Familien auch nach, die irgendwann mal den Traum gehabt haben, so, ich will jetzt mal aufs Wasser und du kannst dir auch keine Ferienwohnung mehr an der Ostsee kaufen, ist auch alles zu teuer geworden oder es gibt keine. Also was machst du? Kaufst du dir ein neues Boot oder ein gut gebrauchtes Segelboot oder Motorboot und legst das in den Hafen und fährst aber vielleicht gar nicht damit, Aber auch das ist legitim. Ne? Es muss ja auf jeden Topf passt ein Deckel und jeder Kunde ist wirklich komplett individuell.
Nun komme ich natürlich zu der Frage, muss ich denn überhaupt ein eigenes Boot haben, was ich einen Bootsmakler überhaupt nicht fragen sollte. Aber muss ich ein eigenes Boot haben, um damit durch die Gegend zu segeln?
Ja,
oder kann
hundertprozentig.
Ich kann doch überall Boote chartern, die sind doch auch alle toll und
von das, neu. Das ist wirklich so. Auch, das ist ja auch ein riesen Trend oder ein Riesenthema, auch die immer mehr werden, Hausboote zum Beispiel. Mhm. Hamburg eröffnet immer mehr Flächen für Hausboote, für Wohnboote, wo du wohnen kannst. Aber grundsätzlich ist der Chartermarkt natürlich auch immer noch da. Mhm. Und da ist es auch so, wenn jüngere Leute auf mich zukommen oder auch Seiteneinsteiger, die noch nie auf dem Schiff gewesen sind und sagen, so, das Schiff würde ich gerne bei Ihnen kaufen, weil ich will nächste Woche nach Patagonien. Mhm. Dann ziehe ich natürlich, ich sag mal, die moralische Handbremse auch bis unter das Kinn hoch und sage, pass auf, dann mein Rat wäre, chartert euch erstmal ein Boot, vielleicht ein, zwei Mal oder fahrt bei Freunden mit oder ich nehme euch mal mit raus oder was auch immer, um zu sehen, was brauche ich überhaupt für meine Bedürfnisse. Ne? Also, aber grundsätzlich ist es schon schön, was Eigenes zu haben. So, und das wissen auch irgendwie viele Leute zu schätzen. Nur wo ich sagen würde, wo ich wirklich von abraten würde, ist, wenn jemand kommt, der neu ist, den ich auch gerne berate, der irgendwie auch den größten Teil dann finanzieren will, da würde ich dann sagen, eigentlich würde ich davon abraten, weil das sollte eigentlich auch, ich will nicht sagen Spielzeug sein, aber dafür ist es auch zu kostenintensiv, ein eigenes Boot zu haben. Das vergessen viele auch, weil du brauchst dann im Endeffekt auch ein paar Prozente vom Kaufpreis, die du jedes Jahr investieren musst. Und das unterschätzen auch viele, die während Corona die Schiffe gekauft haben. Die kommen jetzt wieder und sagen, Mensch, das ist ja doch alles hier ein bisschen teurer, als wir uns das vorgestellt haben.
Wenn ich nun in der Zwischenzeit dann chartern unterwegs bin, weil du es zu mir gesagt hast und dann vielleicht sich in der Zeit ein bisschen was tut, führt natürlich automatisch zu der Frage, was kommt? Gibt es irgendwelche neuen Trends? Und wirst du sagen, Fleming baut die Boote schon so und so lange, das wird auch noch weiter so sein. Aber gibt es Trends, worauf wir uns freuen können oder wo du denkst, das wird was am Markt ändern? Oder?
Also grundsätzlich geht es eigentlich immer mehr dahin, dass die Boote immer mehr Platz bieten müssen, immer voluminöser sein müssen und auch sind im Moment. Das siehst du im Motor- und im Segelbereich so, dass die Leute einfach auf möglichst wenig, ich sag mal, Fläche möglichst viel Platz haben wollen. Mhm. Das ist auch daran, ich sag mal, das, oder ja, wie soll ich das sagen? Oft ist es auch so, die Leute wollen auch gar nicht großartig mit den Schiffen fahren. Das ist auch eine Entwicklung, die es zu beachten gibt. Ne? Der Salzbuckel, der jede freie Sekunde mit seinem Schiff durch die Gegend fährt, das wird auch immer weniger. Das heißt, das geht immer auch ein bisschen mehr in die Richtung Wassercamping. Mhm. So, und da willst du natürlich dann auch möglichst viel Volumen haben, möglichst viel Schiff, ein möglichst großes Cockpit, um auch diesen Platz dann so ein bisschen als Wohnraum zu nutzen. Ne?
Wo ich dann manchmal denke, okay, auch ein klein bisschen zu Lasten der Sicherheit, so, ne?
Absolut,
also wenn ich die Orca-Schäden sehe,
richtig.
Keine wasserdichten Compartments, weil
ja. Ne, die Boote werden doch immer leichter gebaut, es wird immer, die Materialien werden immer dünner und naja, ich sag mal, die Qualität, die man vor 15, 20 Jahren bekommen hat, die findest du heute kaum noch.
Also da musst du wirklich lange suchen. Ein altes Schiff kaufen, ist noch in Ordnung.
Ja.
E-Mobilität, ist das schon so weit? Kann ich mir ein E-Boot kaufen?
Kannst du machen. Aber grundsätzlich ist meine Meinung eigentlich, ja, das ist noch, das steckt noch zu sehr in den Kinderschuh, das Ganze. Das ist, ja, ich sag mal, wenn du so ein Runabout, sagen wir dazu, also so ein Daycruiser oder ein kleines Motorboot auf dem See hast, wo du in 2 Stunden später wieder an deinem Steg liegst und das aufladen kannst, dann macht das sicherlich Sinn. Aber grundsätzlich dieses Thema E-Antriebe im Segelbootbereich oder Motorbootbereich findet da eigentlich bis jetzt kaum Beachtung.
Ist auch noch ein Thema, da will ich noch mal hinterher poolen. Ich habe auch noch einen Sachverständigen hier die nächsten Tage, der sich sehr um Antriebe kümmert und Infrastruktur ist für mich ein Riesenproblem und genau das, was du sagst, also während ein Audi von 800 Ingenieuren hergestellt wird, vom TÜV abgenommen wird alle 2 Jahre, ist das bei unseren Sportbootrichtlinie gibt es so gut wie keine technischen Vorgaben. Und das haben wir dann auch schon das eine oder andere Mal gesehen.
Ja.
Florian, wenn ich dich dann gleich freilasse und deine Kaffeepause vorbei ist, bist du bei Flemming zu treffen. Im Internet findet man dich. Gibt es noch irgendwas, was du dir für die Messe vorgenommen hast, was für dich ein Messetipp wäre?
Also grundsätzlich, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, bin ich eigentlich auch immer, wenn ich über die Messe laufe, dann bin ich immer auch so ein bisschen auf der Suche nach, wo geht die Reise hin bei den Trends? Ne? Weil im Endeffekt die Werften, die reagieren ja oft nur, das, was die Kunden haben wollen. Das heißt, da auf den Messen kann man die Trends gut erkennen, was die Kunden wollen, was die Werften dann umsetzen, wo auch die Reise hingeht. Die Fenster werden immer größer in den Schiffen, die Freibord wird immer höher. So, und das ist immer das, was ich sehr interessant finde, neue Trends zu erkennen. Gar nicht irgendwie ein individuelles Schiff mehr anzugucken, sondern zu gucken, was kommt da die nächsten Jahre auf uns zu.
Dann musst du ab den nächsten 5 Jahren musst du die Dinger dann auch verkaufen, wenn sie wieder auf den Markt kommen und so weiter.
Das ist richtig,
genau. Ganz kurz noch zu Werften, ist natürlich auch so ein bisschen Situation. Viele haben sehr profitiert von den Corona-Jahren. Nun hört man vom einen oder anderen und beim anderen ist es schon passiert. Meinst du, dass wir noch damit rechnen müssen, ein paar mehr Werften zu verlieren?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass die Gebrauchtbootpreise während Corona natürlich ordentlich angezogen haben. Und das Ganze gilt natürlich auch für den Neubootbereich. Das heißt, die haben die Eigner bestellt ohne Ende. Und was machst du als Werft? Wenn die Leute bestellen, dann erhöhst du die Preise. Und wenn das natürlich wieder zusammenbricht, das ganze Kartenhaus, nach Corona, dann kannst du natürlich nicht auf einmal als Werft hingehen und sagen, so, jetzt reduzieren wir die Preise mal wieder um 30%. Das funktioniert nicht. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, sehe ich das schon als wirkliches Problem, auch für die nächsten 5 Jahre, dass die Leute nicht mehr bereit sind für ein 40-Fuß-Segelboot unangemessene Preise zu bezahlen. Da sind die Leute sehr sensibel und dafür gibt es auch zu viele Gebrauchtboote. Also ich denke schon, dass da noch einiges vielleicht auf uns zukommt, weil ja hinter einigen Werften auch Investoren stecken, wie wir wissen. Und wenn die Investoren da irgendwann vielleicht mal keine Lust zu haben oder merken, dass Geld verdienen damit ist doch nicht so einfach und da den Stecker ziehen und da kommt kein neuer Investor, dann wird es da auch schnell dunkel. Also das ganze Gebilde ist dann doch sehr, sehr fragil so ein bisschen auch, ne?
Wir werden die Geschichte gemeinsam betrachten. Vielen Dank, Florian, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir für 26, 27 und so weiter ein bisschen mehr Zeit auf dem Wasser.
Ja, danke.
Ich habe mal gehört, die muss man sich auch nehmen.
Ne? Das muss also man nicht, auch nur, sich,
nicht nur kommen lassen.
Um es zu genießen, genau.
Ja,
das ist
genau.
Richtig, genau.
Ja, also, vielen Dank. Das wäre total wichtig. Grüß ganz lieb Kai von mir.
Mach ich.
Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Viel Spaß bei Flemming und auf der Messe und wir sehen uns bestimmt nochmal. Danke, dass du hier warst.
Freue ich mich. Danke nochmal für die Einladung. Sehr nett.
Tschüss.
Alles klar. Tschüss.